Das Computermagazin. Ein Podcast von BR24.
Willkommen zum Computermagazin mit Oliver Buschek und einer erstaunlichen Geschichte. Dass nämlich Autoren eines Podcasts eine jahrzehntelang gesuchte Terroristin ausfindig gemacht haben, was der Polizei zuvor nicht gelungen war. Geschafft haben sie es mit Hilfe von Gesichtserkennungssoftware. Was solche Tools inzwischen leisten und was der Datenschutz dazu sagt, darum wird es heute gehen. Außerdem ein Grundsatzurteil des Europäischen Gerichtshofs gegen gängige Methoden bei Online-Werbung und wie sich gesellschaftlicher Wandel in der Google-Suche abbildet, speziell mit Blick auf Frauenrechte. Vor alledem aber schauen wir auf den Digital Markets Act. Das ist ein neues EU-Gesetz, das am 7. März in Kraft getreten ist und großen IT-Unternehmen Grenzen beim Ausbau ihrer Monopolstellung setzen will. Nun muss zum Beispiel Apple auf iPhones auch andere App-Stores als den eigenen zulassen. WhatsApp muss sich auch anderen Messenger-Diensten öffnen. Bei so einem Gesetz ist völlig klar, dass man auch in den USA genau hinsieht. Und so hat unser Korrespondent in San Francisco, Nils Dams, die Reaktionen am vergangenen Donnerstag beobachtet.
Heute ist ein besonderer Tag für Gérard de Graaf.
Thursday is a big day after like 5 years of work.
Bevor er die Leitung der EU-Vertretung in San Francisco übernommen hat, war er verantwortlich für den Entwurf des Digital Markets Act. Insgesamt 5 Jahre Arbeit zum Vorteil der User in der EU, sagt er.
For the benefit of users in the European Union.
Post Street Nummer 1, 23. Stock. Hier ist das EU-Büro in San Francisco. Es gibt Häppchen, EU-Baseballkappen und Aufbruchsstimmung.
Is a good feeling.
Der Digital Markets Act oder kurz DMA soll die Macht der großen Digitalanbieter aufbrechen.
More companies are competing.
Mehr Firmen stehen im Wettbewerb, sie wollen, dass User bei ihnen kaufen und das drückt normalerweise die Preise. Die neuen Regeln gelten zunächst für 22 Plattformen von großen Tech-Konzernen, sogenannten Gatekeeper. Dazu gehören Netzwerke wie TikTok, Instagram oder LinkedIn, Dienste wie Google Maps, der Apple App Store oder auch Messenger wie WhatsApp. 2 konkrete Beispiele.
Messenger.
WhatsApp muss sich anderen Messengern öffnen. Theoretisch könnte ich dann eine Nachricht von meiner Signal-App losschicken, die dann bei WhatsApp ankommt. Allerdings wollen sich Dienste wie Signal oder Threema gar nicht mit WhatsApp verbinden. Sie haben Datenschutzbedenken.
App Stores.
Wer ein iPhone hat, kann ab jetzt neben dem Apple-eigenen auch weitere App Stores installieren. Die ersten Alternativstores sollen mit dem DMA-Start nach und nach verfügbar werden. App-Entwickler sollen so hohe Gebühren von Apple umgehen und Apps günstiger anbieten können.
I think it will be really game-changing if it's enforced.
Das Gesetz sei ein Game-Changer, sagt die Vertreterin einer kleinen US-App-Firma in San Francisco. Aber nur, wenn die Regeln so durchgesetzt werden, dass sie auch so funktionieren wie gedacht.
And is enabled the way it's envisioned.
Denn es gibt Zweifel daran, ob sich die großen Gatekeeper auch an die DMA-Regeln halten. Luther Lower ist vom Silicon Valley Gründerzentrum Y Combinator. Er vertritt die Interessen von Startups, die den großen Konzernen Konkurrenz machen sollen. Aber
it appears that the gatekeepers.
Es sieht so aus, als würden sich die großen Digitalfirmen vom ersten Tag an nicht an die Vorschriften halten. Der DMA habe zwar Potenzial, kleineren Firmen mehr Wettbewerb zu verschaffen, aber so sei das noch kein großer Wurf.
Not yet.
Denn Apple mache es neuen Wettbewerbern trotz des neuen Gesetzes so schwer wie möglich. Ein Beispiel: Entwickler, die ihre Apps in Nicht-Apple-Stores anbieten wollen, müssen eine neue Gebühr bezahlen. Ab 1 Million Downloads kassiert Apple für jede erste Installation 50 Euro Cent im Jahr. Der Musikstreaming-Dienst Spotify und auch Epic, die Firma, die das Computerspiel Fortnite verkauft, kritisieren Apple für die Umsetzung der DMA-Regeln. Der iPhone-Hersteller habe die EU-Vorgaben nicht erfüllt. Die EU-Kommission will das jetzt überprüfen. Sollten Verstöße festgestellt werden, drohen den großen Konzernen Strafen in Milliardenhöhe. Den großen Firmen geht es um was, sagt EU-Vertreter de Graaf. Die wehren sich, um ihre Interessen zu schützen. Aber ich bin nicht pessimistisch beim DMA.
DMA.
Nils Dams berichtete. Sie haben es bestimmt mitbekommen, Ende Februar ist die seit Jahrzehnten gesuchte mutmaßliche RAF-Terroristin Daniela Klette festgenommen worden in ihrer Wohnung in Berlin-Kreuzberg. Das Bemerkenswerte dabei, auf die Spur gekommen waren ihr zuvor schon Investigativjournalisten vom ARD-Podcast Legion, und zwar mithilfe einer frei zugänglichen Gesichtserkennungssoftware. Wie es dazu kam, erzählt Anna Küch.
Es fing alles mit einer ungewöhnlichen Anfrage an. Ein Hörer meldet sich bei den Machern von Legion, einem der erfolgreichsten Podcasts der ARD. Der Hörer, sie nennen ihn Sebastian, hatte auf einem Treffen eine Frau kennengelernt, die ihm erzählte, sie sei eine gesuchte RAF-Terroristin.
Sie hat dann irgendwann so ein RAF-Fahndungsplakat rausgepackt und hat mir das dann gezeigt und meinte dann, hier, das bin ich. Und ich war so, okay.
Sebastian vermutet, dass die Frau Daniela Klette ist, die seit 30 Jahren untergetaucht ist. Kann diese unglaubliche Geschichte stimmen? Der Hörer fragt, ob die Podcast-Journalisten das überprüfen könnten. Die beginnen sofort mit der Recherche, lassen sich jedes Detail erzählen und fragen Experten. Host Keschrau Beros berichtet.
Wir haben hier dann mit einer ersten KI die Bilder von Sebastians Zielperson, also die Person, von der Sebastian behauptet hat, dass sie Daniela Klette ist, mit denen von Klette verglichen. Das war quasi ein Vergleichstool, kein Match.
Die Podcaster machen das nicht alleine. Sie holen sich Hilfe von Michael Colborne, einem kanadischen Investigativjournalisten. Er gehört dem Recherchenetzwerk Bellingcat an. Bellingcat untersucht öffentlich zugängliche Daten und hat in den vergangenen Jahren immer mal wieder mit Rechercheergebnissen für Furore gesorgt. Michael Colborne benutzt für die Anfrage der Journalisten ein gängiges Gesichtserkennungstool, das im Internet für alle zugänglich ist. Colborne schildert sein Vorgehen im Podcast.
And it is a tool that it, you know, you search for a face and what it does is it brings back results.
Mit dieser Software sucht Colborne nach Daniela Klette. Dafür lädt er die Fahndungsbilder hoch, wartet kurz, bis die Analyse abgeschlossen ist und bekommt dann Gesichter angezeigt, die dem von Klette ähnlich sind.
Die Software durchsucht dafür alle Websites im Internet. Ausgenommen sind soziale Netzwerke, weil diese den Zugang zu ihren Daten beschränken. Die meisten Ergebnisse zeigen einfach die Fahndungsbilder der RAF-Terroristin. Dann aber tauchen andere Bilder auf. Sie zeigen eine ältere Frau in einem Capoeira-Studio in Berlin. Colborne vergleicht die Fotos und ist sich sicher.
That these two individuals are the same person, that they are Daniela Klette.
Colborne sagt, es deutet sehr viel darauf hin, dass diese Person Daniela Klette ist. Und alle Bilder, die wir von dieser Person finden, lassen sich auf einen Ort zurückführen. Einen Tanzverein aus Berlin.
Das Ganze hat gerade einmal 30 Minuten gedauert. Michael Colborne kann es kaum glauben, dass eine Terroristin, die seit 30 Jahren gesucht wird, so freimütig in die Kamera lächelt und dass diese Bilder öffentlich zugänglich sind.
How could a woman in Western Europe with enough images of her face around, how could she evade capture while taking part in public events and having her face exposed?
Die Podcast-Journalisten suchen Daniela Klette in dem Berliner Capoeira-Club, finden sie aber nicht. Schließlich geben sie auf, obwohl sie so nah dran waren. 2 Monate später wird die ehemalige Terroristin in Berlin verhaftet.
Wie ein Podcast-Team einer Terroristin auf die Schliche kam. Eine Gesichtserkennungssoftware hat's möglich gemacht. Ja, da wollen wir noch ein wenig in die technischen und juristischen Details gehen, hier im Computermagazin auf BR24. Und zwar mit dem Kollegen Peter Welchering, der sich in das Thema eingegraben hat. Peter, zunächst mal, wie funktioniert diese Art von Software prinzipiell?
Das machen neuronale Netze und die arbeiten mit ähnlichen Methoden tatsächlich, wie wir die in der klassischen Mustererkennung hatten, nur ein bisschen abgewandelt. Das heißt, die suchen nach ähnlichen oder vergleichbaren Bildern im Netz, wie wir das von Google, Yandex oder TinEye kennen. Das sind ja so die Plattformen für die Bildersuche. Aber die vergleichen eben nicht nur Bildmuster, sondern die setzen speziell die Gesichtserkennung noch oben drauf. Das heißt, das Foto wird analysiert, die Software wertet biometrische Merkmale aus, etwa den Abstand der Ohren, die Größe der Ohrläppchen, Abstand zwischen Augen oder die Mund-Nasen. Nasenrelation, wie stehen die Wangenknochen zueinander. Und daraus wird eine Prüfsumme erstellt. Und die wird dann mit Prüfsummen anderer Bilder im Netz oder bei Sicherheitsbehörden zum Beispiel mit Bildern in einer Fahndungsdatei abgeglichen. Und dann werden Wahrscheinlichkeiten berechnet anhand der Prüfsumme, aber nicht nur anhand dieser Prüfsumme, sondern auch anhand ausgewählter Bildpunkte, Bildpixel. Und wenn diese Wahrscheinlichkeitswerte dann ein bestimmtes Level überschreiten, dann gibt es einen Alarm, weil das Bild aus dem Netz oder in der Fahndungsdatei dann eben mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit mit dem vorliegenden Bild übereinstimmt.
Nun haben wir diesen spektakulären Fall von der Terroristin, die gefasst werden konnte, wo viele sicherlich sagen, ja klar, da ist das eine hilfreiche Technik. Andererseits möchte ich nicht unbedingt, dass von mir jedes alte Klassen- oder Partyfoto ausgegraben wird, was irgendwo im Netz liegt. Wie weit regelt denn das hier der Datenschutz? Ist der Einsatz solcher Software erlaubt?
Im Prinzip nein. Aber eben nur im Prinzip. Also im Prinzip deshalb nein, weil die Europäische Datenschutzgrundverordnung regelt, dass eben die Verarbeitung solcher biometrischen Daten grundsätzlich verboten ist. Und zwar sagen sie, da darf eben eine natürliche Person nicht eindeutig drüber identifiziert werden. Aber auf der anderen Seite lässt die Datenschutzgrundverordnung eben insgesamt 10 Ausnahmen zu. Beispielsweise, wenn Sicherheitsbelange betroffen sind oder wenn der Betroffene oder die Betroffene eingewilligt hat oder wenn ein Gerichtsbeschluss vorliegt oder wenn etwa mit öffentlich zugänglichen Daten gearbeitet wird.
Also die Polizei darf das nutzen?
Die Polizei darf das nutzen und die tun das auch. Beim Bundeskriminalamt und bei den Landeskriminalämtern wurden ungefähr so ab 2008 solche Gesichtserkennungssysteme eingeführt. Die nennen das ganze Prozedere dann Lichtbildvergleich und die dafür eingesetzten Lichtbildexperten, die werden sogar in eigenen 11-wöchigen Kursen dafür ausgebildet. Und dabei werden vorliegende Bilder auch aus dem Netz mit Fotos aus der INPOL-Datei, also aus dem Informationssystem der Polizei, abgeglichen. Und das passiert pro Jahr so bundesweit, ja, weitaus öfter als 20.000 Mal, sagt das BKA zumindest. Und das Bundeskriminalamt weist auch noch darauf hin, dass genau diese Gesichtserkennungssysteme natürlich nur im Rahmen einer richterlich angeordneten Öffentlichkeitsfahndung zulässig sein und auch angewendet werden. Das heißt, im Falle der RAF-Terroristin, da lag so eine richterliche Anordnung natürlich schon seit vielen Jahren vor.
Weiß man eigentlich, ob die Fahnder des LKA Niedersachsen, die mit dem Fall Daniela Klette befasst waren, auch so öffentlich zugängliche Plattformen wie etwa PIM-I benutzt haben?
Also zumindest sagen die uns das nicht. Zum einen werden natürlich zunächst mal mit ziemlicher Sicherheit die bei den Landeskriminalämtern und auch beim Landeskriminalamt Niedersachsen, das da eben federführend war, die dort eingeführten Gesichtserkennungssysteme genutzt werden. Wir wissen aber auch durch Recherchen aus dem Jahr 2017 zu den Sicherheitsdateien des Bundes, dass eben deutsche Sicherheitsbehörden auch weitere Plattformen für die Gesichtserkennung nutzen. Und das muss dann auch nicht unbedingt die Polizei sein, die das nutzt. Das machen Verfassungsschützer etwa auch, also die 17 Inlandsgeheimdienste, die wir haben, oder der Bundesnachrichtendienst unter militärischer Abschirmdienst. Und da ist dann der Einsatz von Gesichtserkennungssoftware wesentlich intransparenter als bei der Polizei. Und da muss man wissen, über sogenannte gemeinsame Projektdateien, da fließen dann auch die Erkenntnisse der Geheimdienste auch in die Polizeiarbeit ein, weil diese Projektdateien werden dann von den Polizeibehörden und Geheimdiensten gemeinsam geführt. Und da sind in der Vergangenheit auch schon Fälle bekannt geworden, bei denen eben sehr teure anthropologische, anthropomorphe Software eingesetzt wurde, um etwa so ein 20 Jahre altes Bild altern zu lassen. Also den dargestellten Menschen, den haben dann auch schon mal die deutschen Sicherheitsbehörden sozusagen an amerikanische Dienste, befreundete Dienste weitergegeben und gesagt, wir haben die Software nicht, die ist so teuer. Und die amerikanischen Dienste haben dann die Software einmal durchlaufen lassen und dann eben die Rechercheergebnisse tatsächlich ihrem deutschen Geheimdienstpartner zurückgegeben. Und über eine gemeinsame Projektdatei landete das dann letztlich auch in den Polizeibehörden.
Mhm. Nochmal zurück zu diesen öffentlich zugänglichen Plattformen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, kann die zwar jedermann nutzen, es darf sie aber nicht jedermann zu jedem Zwecke nutzen, laut europäischer Datenschutzgrundverordnung. Wie kommen wir denn aus diesem Konflikt raus?
Ja, da wird schwierig, denn im Prinzip darf ich mich, wenn ich die allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser Plattform beachte, nur mich selber suchen. Aber wer kümmert sich schon immer um die Einhaltung der allgemeinen Geschäftsbedingungen und kontrolliert, wird das zumindest nach meinem Dafürhalten so gut wie gar nicht. Und der zweite Punkt ist natürlich, nach der Datenschutzgrundverordnung in der Europäischen Union sind solche Sachen prinzipiell verboten, aber es werden eben viele Ausnahmen zugelassen. Und deshalb wurde ja auch immer wieder gefordert, dass die Europäische Union eben solche Plattformen wie PIM-Eyes viel stärker regulieren muss. Das Problem dabei, die sitzen eben nicht in Europa, dann wird es mit der Regulierung schwierig. Und darüber hinaus wird ja auch immer argumentiert, die würden ja mit öffentlich zugänglichen Fotos arbeiten. Und das würde dann ja einem der Ausnahmetatbestände der Datenschutzgrundverordnung entsprechen, wäre also erlaubt. Also eine durchgreifende Regulierung haben wir da nicht und die scheint auch wirklich ausgesprochen schwierig und komplex zu sein.
Auf jeden Fall haben wir hier mal wieder den klassischen Konflikt zwischen Freiheit und Privatsphäre auf der einen Seite, Sicherheit und Kontrolle auf der anderen. Wohin geht der Trend deiner Einschätzung nach momentan?
Ganz klar in Sachen Sicherheit, denn mit Gesichtserkennung werden wir noch stärker überwacht als vorher schon. Und wenn man sich das überlegt, Satellitenfotos kommen ja auch noch dazu. Bisher ist es eine Auflösung, die kann Gesichter nicht erkennen. Militärs können das schon, aber zivile Satelliten noch nicht. Und es gibt jetzt einige, die ersten Pilotprojekte bei zivilen Satelliten, die können das auch. Und wenn ich das dann kombiniere, die Überwachung von einem Satelliten aus dem Weltall und eine Gesichtserkennung, ja, dann wird es tatsächlich ziemlich eng, dann wird tatsächlich die lückenlose Überwachung und Identifizierung von Menschen noch ganz neue Dimensionen bekommen.
Einschätzungen und Informationen von meinem Kollegen Peter Welchering zum Thema Gesichtserkennungssoftware. Peter, vielen Dank.
Gerne.
Das Thema Datenschutz hat auch den Europäischen Gerichtshof vergangene Woche beschäftigt, und zwar im Zusammenhang mit Online-Werbung. Wer auf Internetseiten Cookies akzeptiert, der gibt persönliche Informationen von sich preis und wohl mehr, als er oder sie ahnt. Doch die bisherige Erfassung dieser Daten zu Werbezwecken verstoße gegen den Datenschutz, hat der EuGH nun geurteilt. Gigi Deppe berichtet.
Wer im Internet surft, kennt das. Da öffnet sich ein Cookie-Banner und dann heißt es, klicken, um den störenden Banner zu beseitigen. Entweder zustimmen oder ablehnen. Häufig öffnet sich auch noch eine neue Seite, auf der man einzeln bestimmen kann, welche Informationen genau wie verarbeitet werden dürfen. Was viele aber nicht wissen, was dann passiert. Aus den Klicks wird ein sogenannter TC-String erstellt, eine lange Kennung aus vielen Buchstaben und Zahlen. Und diese Kennung ist quasi die Beschreibung desjenigen, der da surft. Wo die Person sich aufhält, wie alt sie ist, was sie in letzter Zeit im Netz alles gesucht hat und was sie zuletzt gekauft hat. Anhand dieser Kennung wird dann die Werbung auf der Internetseite geschaltet, und zwar in rasender Geschwindigkeit. Die Freiflächen der Seite werden versteigert im sogenannten Real-Time-Bidding-Verfahren, also in einer Echtzeitversteigerung. Und während sich die Seite aufbaut, erscheint dann schon die für den jeweiligen Nutzer passende Werbung. Für die Rechtsprofessorin Indra Spieker ein sehr passgenaues System.
Es ist auf Sie, also auf die Gruppe, der Sie angehören, zugeschnitten und darüber versucht man, Sie besonders gezielt zu beeinflussen. Sie bekommen deswegen auch andere Angebote angezeigt als Ihre Nachbarin, Ihr Mann, Ihre Kinder, Freunde und so weiter.
Betreut wird dieses ganze System in Europa von einem Verband, der in Belgien sitzt, der IAB Europe heißt. Seine Mitglieder sind vor allem Unternehmen der digitalen Werbe- und Marketingindustrie, also zum Beispiel Verlage und E-Commerce-Firmen, die durch den Verkauf von Werbeplätzen auf Websites Geld verdienen. Nun war die belgische Datenschutzbehörde mit diesem System nicht einverstanden und verhängte ein Bußgeld in Höhe von 250.000 Euro. Der Verband klagte dagegen und jetzt hatte der Europäische Gerichtshof in Luxemburg als oberstes EU-Gericht darüber zu entscheiden. Der EuGH bestätigt die Sichtweise der Datenschützer. Ja, es würden hier trotz der Verpackung in einem langen TC-String mit vielen Buchstaben und Zahlen persönliche Daten erhoben. Für die Rechtsprofessorin Indra Spieker ist logisch, dass das System der Verschlüsselung die europäischen Richter nicht überzeugt.
Und das kann eigentlich auch gar nicht anders sein, weil man ja gerade wissen will, an welchen Nutzer, welche Nutzerin bringe ich denn jetzt mein Produkt. Und dazu will man ja gerade wissen, wie dieser Nutzer, wie diese Nutzerin beschaffen ist.
Noch ist der Rechtsstreit nicht beendet. Die belgischen Gerichte müssen nach den Anweisungen aus Luxemburg genauer prüfen, ob der Verband der Werbeindustrie wirklich verantwortlich ist. Aber die europäischen Richterinnen und Richter haben klare Vorgaben gemacht. Solch eine Überwachung der Internetnutzer ist genau von den Gerichten zu überprüfen.
Aber die Kernbotschaft ist, wir lassen nicht zu, dass mithilfe der Technik die Nutzer, Nutzerinnen doch manipulierbar werden und bleiben. Und das ist eine ganz, ganz zentrale Botschaft.
Auch wenn das Gerichtsverfahren noch nicht endgültig abgeschlossen ist, scheint jetzt schon sehr naheliegend, dass es mit der bisherigen Erfassung der Internetnutzer nicht so weitergehen kann. Die Industrie müsste vermutlich schon jetzt darüber nachdenken, wie sie auf anderem Weg Werbung möglichst zielgenau platzieren kann. Wichtig ist das Urteil des EuGH übrigens nicht nur für den rein kommerziellen Verkauf. Denn auch für politische Wahlkämpfe werden jetzt schon maßgeschneiderte Botschaften an Nutzer verbreitet. Mit dieser Entscheidung wird es auch hier schwieriger werden, politische Haltungen und Vorlieben der Internetnutzer zu erfassen.
Ein Bericht von Gigi Deppe. Und dann war da noch der Weltfrauentag am vergangenen Freitag. Ein Tag, der auch den gesellschaftlichen Wandel in Sachen Frauenrechte aufzeigt. Meine Kollegin Anna Dannecker hat sich gefragt, bildet sich dieser Wandel eigentlich auch in der Google-Suche ab? Und sie hat nicht nur herausgefunden, welche feministischen Begriffe bei Google ganz oben rangieren, sondern sie ist auch auf ein noch recht neues Forschungsgebiet gestoßen, die digitalen Geisteswissenschaften.
Die Schlagworte, die in geschlechtsspezifischen Themenbereichen am häufigsten gegoogelt wurden, sind gar nicht so leicht zu erraten.
Pay Gap, Gender Pay Gap. Also ich persönlich habe sonst so gegoogelt, wo es so am unsichersten ist für Frauen zum Reisen zum Beispiel.
Periode, Schwangerschaft.
Der Frauenanteil in der Politik kann ich mir vorstellen. Der feministische Außenpolitik ist vielleicht auch ein guter Punkt.
Da hat jemand Politikwissenschaft studiert und hat recht. Feministische Außenpolitik ist der meistgesuchte Begriff im Zusammenhang mit dem Schlagwort Feminismus in den letzten 12 Monaten in Deutschland. Das geht aus einer Analyse der meistgesuchten Themen und Trends hervor, die Google vorgestellt hat. Grund dafür ist wohl, dass Außenministerin Annalena Baerbock im vergangenen März zum ersten Mal erklärt hat, sie mache Außenpolitik für alle, auch für Frauen, feministisch also.
Wir rufen ja heute nicht eine Revolution aus, sondern wir tun eine Selbstverständlichkeit. Nämlich, dass wir auch in der Außen- und in der Entwicklungspolitik dafür sorgen, dass wir mit unserer Politik alle Menschen erreichen.
Die Professorin Mareike Schumacher von der Universität Regensburg forscht und unterrichtet Digital Humanities, also digitale Geisteswissenschaften. Sie nutzt etwa maschinelles Lernen oder andere digitale Werkzeuge, um den digitalen Raum zu analysieren. Zum Beispiel Diskurse in Internetforen, auf Instagram und TikTok. Mareike Schumacher ist nicht überrascht davon, dass Themen wie weibliche Unternehmerinnen, Female Leadership und Gender Pay Gap derzeit mehr gesucht sind als jemals zuvor.
Das zeigt schon, dass eben die Menschen sich mehr mit diesen Begriffen auseinandersetzen, dass sie sich mehr darüber unterhalten möchten und sich darüber informieren, dass diese Themen einfach dominanter werden.
Geschlechtergleichheit ist so ein Wort, das häufiger gesucht wurde als noch im Vorjahr. Um 130% mehr. Das Suchinteresse ist auch beim Thema Co-Parenting um 30% gestiegen. Das führt die Wissenschaftlerin darauf zurück, dass Menschen heute mehr nach alternativen Familienmodellen suchen und die klassischen Rollen stärker hinterfragen.
Das zeigt so eine Art Dialog auch mit dem Computer. Ne? Also wir nutzen den Computer als Dialogpartner, bevor wir uns mit jemand anderem auseinandersetzen, um uns zu informieren, um uns auch eine Meinung zu bilden. Und insofern denke ich schon, dass man da so bestimmte Trends oder diskursive Veränderungen auch wahrnehmen kann.
Das wird auch deutlich bei Themen, die sich nicht sofort von selbst erklären, wie etwa Baerbocks feministische Außenpolitik oder dem zweitplatzierten Schlagwort Elternurlaub. Die digitale Geisteswissenschaftlerin sagt, man sieht an den Suchanfragen, dass sich die Gesellschaft öffnet.
Man kann offener damit umgehen und gleichzeitig sind es nach wie vor zum Teil ja auch Tabuthemen, über die man eben nicht so spricht, weil man ja eben gerade nicht offen mit Leuten darüber spricht dann in dem Moment, sondern man geht eben in den Dialog mit dem Computer erstmal.
Ein Beispiel dafür ist das geschlechtsspezifische Schlagwort, welches im letzten Jahr am häufigsten gesucht wurde. Die Menstruation.
Ja, weil das ja so ein Mysterium ist, würde ich sagen, für Männer auf jeden Fall und für einige Frauen auch. Also wenn man es nicht so, nicht so durchblickt, vielleicht was mit seinem eigenen Körper auch los ist.
Die Google-Trends können also sowohl Hinweise darauf geben, über was wir als Gesellschaft zu wenig sprechen, aber auch über das, worüber wir viel diskutieren. Als Gradmesser für den aktuellen Stand im Diskurs sind sie auf jeden Fall hilfreich.
Feminismus von Google aus betrachtet. Damit sind wir am Ende des heutigen Computermagazins.